Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, guten Morgen. Herkömmliche Moscheegemeinden, die tun sich immer noch etwas schwer mit dem Internet. Texte auf Deutsch, mit denen man Jugendliche ansprechen kann, sind eher selten. Deutlich geschickter verhalten sich da Salafisten. Die Moscheegemeinden und das Internet, dazu gibt es eine neue Studie. Wir hören gleich mehr darüber. Wir fragen Buddhisten, was sie tun, wenn die Nerven blank liegen. Das ist ja in Tagen von Homeoffice, Corona-Angst und Lockdown öfter mal der Fall. Wir bleiben aber tiefenentspannt und wir blicken nach Argentinien. Dort erhofft man sich vom heiligen Gauchito Hilfe in Zeiten von Corona. Der Gauchito ist dort übrigens eine Art Robin Hood und ein Volksheiliger. In der Corona-Krise werden Distanzangebote wichtiger für Religionsgemeinschaften. Viele Moscheen und islamische Gebetshäuser hatten da ja lange Zeit Nachholbedarf. Ihre Online-Auftritte waren altbacken und für Jugendliche kaum geeignet, denn meistens sind sie auf Türkisch oder Arabisch geschrieben. Deutlich geschickter haben sich da bislang radikale Gruppen im Internet angestellt, etwa die Salafisten, und das erklärt auch zum Teil ihren Erfolg. Doch langsam ändert sich was. Auch traditionelle Moscheegemeinden freunden sich stärker mit dem Internet an. Das geschieht zum Teil unter dem Druck von Corona und zum Teil auch, weil eine neue Generation in den Moscheegemeinden die Führung übernimmt. Eine Forscherin der Ruhr-Universität Bochum hat die Online-Auftritte von 480 Moscheegemeinden und Gebetshäusern untersucht. Thomas Klatt berichtet.
Samira Tabdi, Doktorandin am Lehrstuhl für Religionswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, hat für den Mediendienst Integration eine Expertise erstellt. Wie präsentieren sich Moscheegemeinden gerade in der Corona-Krise im Internet? Antwort: in erster Linie auf Facebook. Aber
Facebook ist gerade bei den eher jüngeren Musliminnen und Muslimen oder bei jüngeren Menschen im Allgemeinen, Jugendliche, kaum noch ein Thema. Also sowas wird dann von den Gemeinden nicht so ganz berücksichtigt, nicht reflektiert, dass Facebook out. Und sowas wie TikTok oder Twitter oder Instagram da wesentlich eine größere Rolle spielt.
Sagt Samira Tabdi bei der Online-Präsentation ihrer Expertise. Was gerade Jugendliche kaum anspricht, viele Moscheegemeinden würden nur allerspärlichste Informationen auf einfach gebauten HTML-Webseiten anbieten, wie noch zu Beginn des Internetzeitalters in den 1990er Jahren. Negativ fällt zudem die Beschränkung auf die eigene Herkunftssprache auf.
Gerade wenn man sich DITIB oder Mili Görüş anschaut, die eigentlich recht präsent sind auf YouTube, da ist es die Sprache. Also gerade religiöse Inhalte werden im Wesentlichen in türkischer Sprache angeboten. Damit schränkt man sozusagen die Reichweite nochmal auf türkischsprachige Muslime und Musliminnen. Schaut man sich vielleicht im Vergleich salafistische Akteure im Netz, die aktiver sind, die auch viel professioneller arbeiten, die teilweise auch sehr früh die deutsche Sprache verwenden oder zumindest Übersetzungen anbieten, kann man sagen, man sieht eine Diskrepanz zwischen den beiden Gruppierungen, also Gemeinden, Moscheegemeinden, klassische Moscheegemeinden und salafistische Akteure, Akteurinnen im Netz.
Warum aber nutzen viele Moscheegemeinden das Internet bislang nur zaghaft? Ali Özgür Özdil, Leiter des Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstituts in Hamburg, erklärt das damit, dass bei vielen Gemeindeleitern Skepsis vorherrsche.
Mir wurde gesagt, naja, es ist ja so, wir Muslime werden ja immer komisch beäugt und dann gibt es immer wieder irgendwelche Leute, die dann irgendetwas aus dem Kontext reißen. Deswegen gehen wir nicht in die Öffentlichkeit, weil das immer gegen uns verwendet wird. Stichwort Verfassungsschutz, wir gehen nicht in die Öffentlichkeit.
Organisationen wie die Islamische Gemeinschaft Mili Görüş, IGMG, dürften allerdings mit ihren Online-Auftritten nicht ohne Grund unter Beobachtung stehen, gilt die IGMG doch Experten durchaus als demokratiefeindlich. Man dürfe das Internet aber nicht Islamisten und Salafisten überlassen. Es brauche mehr seriöse, deutschsprachige Online-Informationen für Muslime. Özdil hat daher 5 Jahre lang ein Medienprojekt geleitet.
wo es eben darum ging, alternative Medien anzubieten. Wenn Jugendliche einen bestimmten Begriff googeln, dass sie dann eben nicht nur bei einer ganz bestimmten Gruppe oder bei einer ganz bestimmten Person landen, sondern auch die Möglichkeit zumindest haben, eine alternative Perspektive innerhalb des Islams mitzubekommen. Und das vermehrt sich immer mehr. Und ich habe auch den Eindruck, dass Salafiten nicht mehr so einen Hype haben, wie das vor ungefähr 10 Jahren der Fall gewesen ist.
Verglichen mit den Propagandavideos salafistischer Prediger haben Moscheegemeinden und Verbände im Internet eine geringe Reichweite. Noch.
Je mehr produziert wird, umso mehr Angebote wird es automatisch geben. Und es gibt ja auch inzwischen Ausbildungsstätten, theologische Ausbildungsstätten in Deutschland und auch im Ausland natürlich für junge Musliminnen aus Deutschland. Das heißt, wir werden auch eine neue Generation von muslimischen Theologinnen bekommen, die im Laufe der kommenden Jahre viel stärker auch im Internet präsent sein werden und dementsprechend auch das Islambild viel stärker prägen werden, wie es eigentlich dem Mainstream entspricht und nicht einer Splittergruppe.
Es sei eine Generationenfrage. Je jünger die Imame und Gemeindeleiter werden, umso selbstverständlicher und professioneller würde die eigene Online-Repräsentanz, ist sich Samira Tabdi sicher. Die Corona-Krise wirke da wie ein Katalysator. Die Verwaltung der Gemeinde, aber auch religiöse Gesprächskreise, Religionsunterricht oder Beratungsdienste würden zunehmend online gehen. Auch das Freitagsgebet werde immer häufiger gestreamt. Denn es bestehe zwischen den Gemeinden eine gewisse Konkurrenz und daraus ergebe sich ein gewisser Werbedruck, sagt Samira Tabdi.
Dass eben die Krise an sich denen die Möglichkeit gegeben hat zu schauen, was können die noch weiterhin anbieten online. Weil einerseits kann man ja, gerade wenn man sich präsentieren kann online, auch Mitgliederinnen und Mitglieder gewinnen. Das ist auch ein Punkt. Und dadurch kommt ja das Geld rein. Wer präsentiert sich gut, wer wird anerkannt, wer kommt auch so ein bisschen in die unterschiedlichen Bereichen rein, wie Integrationsarbeit. Und da spielt eine gute Präsentation im Netz, aber auch eine gute Kommunikation mit Muslimen und Musliminnen, sei es offline oder online, eine Rolle.
Die Corona-Krise als Katalysator. Thomas Klatt über die neue Lust am Internet in deutschen Moscheegemeinden. In diesen Zeiten liegen die Nerven bei vielen blank. Homeoffice, Distanz und mangelnde Kontakte, das alles schlägt so manchem auf die Stimmung. Und wirklich viele Menschen finden, dass sie zu Recht wütend sind. Der Opernsänger, der seinem Beruf nicht nachgehen kann, die Ärztin, die die Beschränkungen viel zu lasch findet und die Corona-Kritikerin, die findet die Beschränkungen viel zu starr. Da werden die Diskussionen schnell hitzig. Buddhisten haben ein Rezept für Zeiten, in denen die Nerven blank liegen. Camilla Hildebrand berichtet.
Wechselseitige Schuldzuweisungen sind ein Symptom, sagt die Berliner Neurowissenschaftlerin und Psychotherapeutin Caroline Böttiger. Ein Symptom dafür, dass Menschen Angst haben und verunsichert sind.
Das hatten wir, glaube ich, durch die Geschichte hinweg immer mal wieder so Phasen, wo es mehr wurde, wo es weniger wurde, wo man sich sicherer gefühlt hat als Mensch innerhalb einer Gesellschaft, wo man sich unsicherer gefühlt hat als Mensch innerhalb einer Gesellschaft. Und wenn die Unsicherheit zunimmt, fangen solche Dinge wie Schuldzuweisung, Denunziation, Anklage, Frustration und all das an mehr zu werden.
Seit knapp einem Jahr mit Beginn der Corona-Pandemie sei die Gesellschaft extrem verunsichert. Was ist richtig? Was falsch? Sind die Medien verlässlich? Wem kann ich glauben?
Wenn man überfordert ist, tut man Dinge, die manchmal Übersprungshandlungen sind. Das heißt, wenn wir nicht weiter wissen, gehen wir entweder in den Kampf- oder in den Fluchtmodus. Das ist so ein System, was wir in unserem Gehirn haben, das wird getriggert durch zu viel Stress. Und in diesem Modus verlieren wir tatsächlich Zugang zu gewissen Teilen unseres Gehirns und funktionieren dann im Reptilmodus oder in unserem Reptilgehirn. Heutzutage kann man das wahrscheinlich auch daran erkennen, dass häusliche Gewalt zugenommen hat, dass diese innere Unruhe irgendwie einen Adressaten suchen und natürlich auf die schlimmste Art und Weise teilweise, also jetzt wenn man die häusliche Gewalt nimmt, teilweise auch durch Denunziation und Schuldzuweisung.
Friedrich Pirner ist Facharzt und Epidemiologe. Bis November 2020 war er Chef des Gesundheitsamtes Eichach-Friedberg bei Augsburg in Bayern. Nachdem er mehrmals als Amtsarzt die Corona-Maßnahmen in Bayern kritisiert hatte, wurde er schließlich ins Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Oberschleißheim strafversetzt, wie er es bezeichnet. Pirner meint,
irgendwie hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass man ständig Sündenböcke sucht.
Die Tendenz, bei den anderen die Schuld zu suchen und einen Sündenbock zu finden, gibt es in allen Gruppen. Auch wenn generalisierend die Politiker oder der Staat für Fehler in der Pandemie verantwortlich gemacht werden. Manche Religionsgemeinschaften versuchen dem etwas entgegenzusetzen. Die Berlinerin, Sinharava genannt, gehört der Ordensgemeinschaft Triratna an, dem buddhistischen Tor in Berlin. Ein internationaler Orden, der 1967 von einem Engländer gegründet wurde, der 20 Jahre als buddhistischer Mönch in Indien gelebt hatte. Die Idee, die Prinzipien des Buddhismus in das Alltagsleben der modernen westlichen Welt zu übertragen. Laut den Lehren Buddhas ist die Suche nach einem vermeintlich Schuldigen ein normales menschliches Phänomen, so Sinharava. Auch in ihrer Gemeinschaft sei niemand davor gefeit. Buddha lehre sie allerdings,
dass einfach unangenehme und leidvolle Erfahrungen Teil unseres menschlichen Lebens sind. Altern, krank werden, sterben, das ist Teil. Und ich glaube aber, dass natürlich diese Pandemie uns das nochmal viel, viel deutlicher vor Augen führt und uns in einer Gesellschaft, wo die meisten von uns unter sehr angenehmen Bedingungen leben, viel, viel stärker damit konfrontiert ist und dass einfach Unsicherheit, Sorge, Einsamkeit einfach viel stärker ins Bewusstsein dringen. Und natürlich geht es uns allen so, dass wir diese Dinge eigentlich nicht haben wollen. Das ist aber sozusagen ja eine Grundtendenz unseres Geistes letztlich, dass aus diesem Ärger und diesem ja nicht haben wollen, dass man ganz schnell dazu übergeht, einen Schuldigen zu suchen, weil das ist natürlich einfacher.
Um mit diesen Gefühlen umgehen zu können, orientieren sich die Buddhisten an den Brahmaviras, den vier grundlegenden Geisteshaltungen, die in der Meditation und im Alltag praktiziert werden. Brahmaviras werden auch als die vier himmlischen Verweilzustände bezeichnet.
Metta, Freundlichkeit oder Wohlwollen, auch liebende Güte genannt. Karuna, Mitgefühl, Empathie, Einfühlung in andere Wesen. Mudita, Anteilnahme an der Freude anderer Wesen. Upeka, annehmende Gelassenheit.
Grundlage für all diese anderen Qualitäten ist Metta. Jeder Mensch sehnt sich nach Glück und möchte irgendwie nicht leiden. Und das anzuerkennen und gleichermaßen Wohlwollen zu üben, ist sozusagen die Übung von Metta. Letztendlich sich auch die unangenehmen Erfahrungen anzuschauen. Und das ist oft das, was vielen am allerschwersten fällt, einfach selber damit zu sitzen und anzuerkennen, ich erkenne meine eigene Wut an oder meinen eigenen Ärger, ohne sich selbst zu verurteilen.
Gerade am Anfang, als in den Schulen Kinder positiv waren, gab es wirklich Eltern, die sofort die Schuldfrage gestellt haben und haben gesagt, ich möchte jetzt wissen, ob diese Eltern von dem ersten Kind, das positiv war, im Urlaub waren, denn die haben dann garantiert das Virus mitgebracht und die sind jetzt schuld, dass mein Kind krank ist. Ja, und so weit dürfen wir das auf gar keinen Fall kommen lassen. Das ist einfach unsinnig und führt auch zu nichts.
Außer zu einer Spaltung der Gesellschaft, so Epidemiologe Friedrich Pirner.
Ich glaube, wir täten uns alle viel, viel leichter, wenn wir die Dinge einfach mal annehmen würden. Und ich meine jetzt damit nicht, dass wir uns dann schicksalhaft ergeben, überhaupt nicht. Aber eine gewisse Lockerheit und versuchen, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Denn das ist doch das, was uns Menschen doch tatsächlich auch auszeichnet.
Die Psychotherapeutin Caroline Böttiger beobachtet, dass Angst, Verunsicherung und Schuldzuweisung seit Corona nicht mehr nur ein individuelles Problem sei, sondern ein systemisches.
Die ganze Gesellschaft ist gerade in dem Modus, sollen wir kämpfen oder fliehen? Nochmal ein ganz anderes Level. Und das ruft natürlich auch nochmal dazu auf, damit anders umzugehen. Das fordert die Medien auf, mehr in die Transparenz zu gehen, die Politiker auf, herauszufinden, wann sage ich etwas aus dem Angriffsmodus oder aus dem Rückzugsmodus, dass jeder sich aufgerufen fühlt, nur in einem besonnenen, klaren Modus zu sprechen. Also, dass man sich erstmal selber hinterfragt, bin ich gerade im Kampf- oder Fluchtmodus? Und dann sollte man wirksam werden, dann erst sollte man nach außen gehen und kommunizieren.
Besonnenes Handeln, darin sind sich alle einig, ist zur Stunde dringend geboten. Dies sei aber nicht über Nacht zu erlernen.
Natürlich ist es nichts, was man sozusagen als Patentrezept von heute auf morgen einfach verschreiben kann und schwupps ist alles gelöst. Für mich persönlich ist der Buddhismus einfach der Weg, wo ich das Gefühl habe, da sind die Antworten. Also ich glaube, wir können uns wahrscheinlich schon darauf einstellen, dass wir eben mit diesem Gefühl von Unsicherheit einfach auch weiter und mehr konfrontiert sein werden in der Zukunft und dass wir Strategien brauchen, Ressourcen, um damit möglichst kreativ umgehen zu können und nicht sozusagen in Enge und Schuldzuweisung zu verfallen, sondern zu versuchen, das eben zu sehen, dass es auch keine Stabilität und keine, ja, es gibt nichts, was unveränderbar ist.
Die Psychotherapeutin Böttiger rät jedem Einzelnen, wie auch der Gesellschaft, sich nicht auf Extreme einzulassen. Also weder zum Kämpfer zu werden, noch sich zurückzuziehen und die Flucht anzutreten. Es gäbe einen Mittelweg.
Die Gesellschaft oder der Modus, in dem wir uns befinden, ist in der Gefahr, in so eine Welle hineinzugehen. Oder das ist wie so ein Selbstläufer. Ne? Entweder gehen wir dann gesamt alle in diesen Kampfmodus über oder wir ziehen uns alle zurück und uns interessiert eigentlich gar nichts mehr. Und diese Balance zu halten, ist so ein bisschen das Ziel, was wir als Gesellschaft als Auftrag hier durch Corona bekommen. Es ist also nötig, unserem Gehirn zu sagen, dass wir sicher sind. Und dafür gibt es Übungen, Buddhismus, Achtsamkeit, Meditation, Reflexion.
Der Buddhismus setzt auf Meditation, auf die 5 ethischen Vorsätze, liebevolle Güte, Großzügigkeit, Schlichtheit, ehrliche Sprache, Achtsamkeit.
Also wenn man jetzt jemand ist, der Meditation nicht so toll findet oder da nicht so einen direkten Zugang hat, kann man trotzdem Buddhismus praktizieren. Ich muss auch sagen, dass ich vor einem halben Jahr angefangen habe zu joggen und ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrung. Ich glaube, wenn man eben in der Achtsamkeit für den Körper, für die Umgebung, für die Frische und so, wenn man damit läuft, dann ist das natürlich auch eine Form oder hat Ähnlichkeiten mit Meditation.
Auch Joggen kann meditativ sein. Camilla Hildebrandt war das über Buddhismus in Zeiten der Corona-Krise und über die Frage, was hilft, wenn die Nerven blank liegen? Ein echter Heiliger, das ist der Gauchito Gil in Argentinien nie geworden, denn kein Papst hat ihn jemals heilig gesprochen. Doch der Gauchito Gil ist ein wirklich wichtiger Volksheiliger. Gaucho nennt man in Argentinien übrigens die Cowboys. Gauchito ist der kleine Gaucho und Gauchito Gil ist mithin der kleine Gaucho Gil. Meistens sprechen die Menschen aber nur von dem Gauchito, wenn sie vom Gauchito Gil sprechen, denn jedes Kind kennt ihn in Argentinien. Er soll bei den Reichen genommen und bei den Armen gegeben haben, also eine Art Robin Hood-Gestalt. Und eine solche Figur trifft bei vielen armen Argentiniern einen Nerv. Krankheiten soll der Gauchito übrigens auch geheilt haben. Und in der Corona-Krise hoffen viele bei ihm auf Hilfe. Aus Buenos Aires, Anne Herberg.
Direkt neben der dicht befahrenen Avenida Corrientes von Buenos Aires, unter einem knorrigen Jacaranda-Baum, steht ein kleines Häuschen. Rot und blau angestrichen, beklebt mit Bildern, behängt mit roten Fahnen. Davor die Statue eines Mannes mit wehendem Haar, Schnurrbart und Pumphose am Kreuz. Jeder in Argentinien kennt ihn. Es ist Gauchito Gil, der heilige Gaucho. Margarita Soldán legt ihm andächtig die Hand auf die Brust. Ich bitte um Beistand für alle Menschen und dass das Virus endlich geht, dass wir wieder mit der Familie zusammenkommen können und dass es Arbeit gibt, dass uns der Gauchito hilft, wieder Arbeit zu finden. Auch Maria Emilia Dukic ist gekommen, um eine Kerze anzuzünden. Ich bin erst seit kurzem Anhängerin, seit einige Freunde ins Gefängnis gekommen sind. Und dann ist auch noch mein Vater an Covid-19 gestorben. Es war ein hartes Jahr. Der Gauchito hat mir Kraft geschenkt. Er beschützt mich. Gauchito Gil ist der bedeutendste Volksheilige Argentiniens, eine Art Robin Hood der Pampa. Der Legende nach lebte er Mitte des 19. Jahrhunderts als Landarbeiter in der nordöstlichen Provinz Corrientes, weigerte sich in den Krieg gegen das Nachbarland Paraguay zu ziehen und strich als Wegelagerer übers Land. Dort stahl er von den reichen Großgrundbesitzern und gab den Armen. Als er gefasst wurde, sagte er zu seinem Henker, dass dessen Kind zu Hause im Sterben liege. Es könne nur gerettet werden, wenn er ihn, Gauchito Gil, anbete. Er sterbe nämlich unschuldig. Der Henker glaubte ihm nicht, tötete ihn trotzdem und ging zu seinem Sohn nach Hause. Und der lag tatsächlich im Sterben. In seiner Verzweiflung betete der Henker zum toten Gaucho und das Kind wurde wieder gesund. Seither wird Gauchito Gil tief verehrt. Viele sind, so wie Griselda Sequeira, fest davon überzeugt, er könne Wunder wirken. Ich komme aus Mercedes in Corrientes, dort, wo der Gauchito herkommt. Ich bin mit dem Glauben an ihn aufgewachsen und ich kenne Menschen, die plötzlich wieder laufen konnten, die von Krebs geheilt wurden. Das ist alles wahr. Normalerweise pilgert die Putzfrau Anfang Januar wie Hunderttausende zur Kapelle des Gauchito nach Corrientes. Doch wegen Corona wurde die heilige Stätte gesperrt. Es macht mir große Sorge, dass ich nicht hinfahren kann. Ich fahre sonst jedes Jahr, aber in Mercedes steigen die Fälle. Ich bitte den Gaucho einfach, dass er uns beisteht, denn diese Pandemie trifft uns alle sehr, sehr hart. In Argentinien sind mehr als 44.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Gleichzeitig ist die Wirtschaft brutal eingebrochen. Dabei war das Land schon vor der Pandemie pleite. Der Gauchito hat in solch schweren Zeiten Hochsaison. Jorge Ayala, der ein großes Tattoo des Gauchos auf dem Arm hat, erklärt warum. Gauchito Gil begleitet dich. Er ist das Beste, was es gibt. Klar, da ist auch Gott, aber Gauchito ist unser Schutzengel, der Schutzengel des Volkes. Er sieht immer nach dir, er ist immer an deiner Seite und wenn du stolperst, dann streckt er die Hand aus und sagt, hey Bruder, hier bin ich. Die katholische Kirche selbst ist kein großer Fan des Volksheiligen. Sie erkennt den Gauchito nicht an. Nach wie vor hoffen die Anhänger allerdings, dass ihr argentinischer Papst Franziskus da irgendwann noch was regeln kann.
Ein Heiliger der Herzen, Anne Herberg über den Gauchito Gil in Argentinien. Ein Volksheiliger, bei dem sich viele Hilfe erhoffen in Zeiten von Corona. Nach den Nachrichten übernimmt hier der Kollege Christian Flotho mit der Sprechstunde. Da geht es um Erkrankungen des Blutsystems. Und das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.